Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 80 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLITAI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
Wer den Film Der letzte Countdown von 1981 mit Kirk Douglas kennt, kennt auch gut das Szenario »Lass uns moderne Technologie in einen früheren Krieg werfen und verlorene Schlachten gewinnen«. Auch wenn der Film eine etwas vorhersehbare und dünne Story hat, ist es sehr unterhaltsam, die F-14 Tomcats über den Pazifik im Dezember 1941 donnern zu sehen. Natürlich haben die japanischen Zeros, im Film gespielt von T-6 Texan-Trainern, keine Chance. Hätte die USS Nimitz mit ihrem Bestand an Flugzeugen den Angriff auf Pearl Harbor verhindern können? Wer weiß. Der Film endet, ohne darauf eine Antwort zu geben. Das Internet hat sich seitdem angefüllt mit Videos im Stile von eine F-35 gegen die japanische Flotte und so weiter. Sowohl der Film als auch diese Videos greifen jedoch meiner Meinung nach zu kurz und spielen das Szenario falsch durch, da nur die Überlegenheit der Zukunftstechnologie betrachtet wird. Es heißt ja, Amateure reden über Technik, Profis über Logistik. Ich werde dann mal den Weg des Profi-Amateurs gehen und versuchen, über beides zu reden.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Für ein Planspiel dieser Art kann man nur schwer auf Bücher zurückgreifen, weswegen ich einen allgemeinen Mix aus Büchern über Pearl Harbor, zum Beispiel Janusz Pikalkiewicz, Der Zweite Weltkrieg, Technik, zum Beispiel American Eagles, und Internetquellen verwende. Bei den Einschätzungen habe ich mich von den KIs Google Gemini, Microsoft Copilot und Mistral beraten lassen. Ich weiß zwar auch, dass man zum Beispiel in einem modernen Jet kein Flugbenzin aus dem Zweiten Weltkrieg kippen kann, aber was theoretisch möglich wäre und wie moderne Triebwerke auf ein Kerosingemisch aus den 1940ern reagieren würden, weiß ich nicht. Ich habe daher alle drei KIs befragt und aus ihren Antworten Synthesen gebildet. Das Szenario: Wir schicken ein Kampfflugzeug mit einem guten Piloten und voll einsatzbereit in den Luftraum zwischen Pearl Harbor und der japanischen Flotte am frühen Morgen des 7. Dezember 1941. Wir betrachten, was dieses eine Kampfflugzeug gegen die Japaner machen kann, wie die Japaner reagieren und wie das ihren Angriff auf Pearl Harbor beeinflusst. Anschließend betrachten wir, was passiert, wenn dieses Kampfflugzeug auf der Hickam Air Force Base in Honolulu landet und den Angriff überlebt. Was hierbei besonders interessiert ist, kann die US Army Air Force dieses Flugzeug in irgendeiner Form weiter betreiben und wenn ja, wie und wie lange? Kann die US-Industrie dieses Flugzeug mit Treibstoff, Ersatzteilen und Munition versorgen? Kann die US-Forschung von diesem Flugzeug lernen und wenn ja, was? Und wie kann das die Zukunft beeinflussen? Betrachten wir dabei Kampfflugzeuge aus unterschiedlichen Äras und gehen von heute an zurück. Als erstes betrachten wir eine 2026er F-35, als nächstes dann eine FA-18 aus den 1990ern, dann eine F-4 Phantom aus den 1970ern, es folgt eine F-104 Starfighter aus den 1960ern, und den Abschluss macht eine F-86 Sabre aus den 1950ern. Betrachten wir erstmal die japanische Angriffsgruppe. Die Marine stellte für den Angriff 6 Flugzeugträger und eine Eskorte aus 2 Schlachtschiffen, 2 schweren Kreuzern, einem leichten Kreuzer, 9 Zerstörern, 8 Tankern und insgesamt 28 U-Booten zur Verfügung. 353 Flugzeuge griffen in 2 Wellen den Hafen von Pearl Harbor an und versenkten dabei 4 Schlachtschiffe, ein ehemaliges Schlachtschiff und einen Schlepper. Beschädigt wurden 4 weitere Schlachtschiffe, 3 leichte Kreuzer, 3 Zerstörer und 3 weitere Schiffe. 188 Flugzeuge wurden zerstört, 159 weitere beschädigt. Die US-Streitkräfte verloren 2008 Seeleute, 109 Marines und 218 Soldaten. Insgesamt gab es 2.335 Tote und 1.143 Verwundete bei allen US-Militärsparten sowie 68 Tote und 35 Verwundete unter der Zivilbevölkerung. Die Japaner verloren 4 Klein-U-Boote und 29 Flugzeuge. 74 weitere Flugzeuge wurden beschädigt. Sie hatten 129 Tote zu beklagen. Die Japaner benutzten 3 Flugzeugtypen für ihre Angriffe. Die A6M0 Jagdflugzeuge, die D3A Sturzbomber und die B5N Torpedobomber. Die Nakajima B5N, von den Alliierten Kate genannt, war ein einmotoriger Torpedobomber, der maximal 378 km/h fliegen konnte und einen einzelnen 800 Kilo Torpedo trug. Bewaffnet war er mit 3 7,7 mm MGs. Die Aichi D3A, genannt VAL, war mit 430 km/h etwas schneller, aber ebenso mit 3 7,7 mm MGs bewaffnet. Sie trug üblicherweise eine 250-Kilo-Bombe unter dem Rumpf und 2 60-Kilo-Bomben unter den Flügeln. Die Mitsubishi A6M, die Zero, war das Jagdflugzeug der Japaner im Pazifikkrieg. Sie erreichte 533 km/h und war mit 2 7,7 mm MGs und 2 20 mm Kanonen bewaffnet. Sie konnte auch mit leichten Bomben bestückt werden. Werfen wir dieser ersten Welle unser Sammelsurium an modernen Kampfflugzeugen entgegen, beginnend mit der F-35. Die Lightning II ist ein Stealth-Flugzeug und würde daher weder auf amerikanischem noch japanischem Radar auftauchen, soweit überhaupt vorhanden und aktiv. Sie fliegt bis zu knapp 2000 km/h schnell, ist mit einer 25 mm Kanone bewaffnet und kann insgesamt intern 4 und extern 6 Waffen tragen. Man könnte sie für diesen Einsatz also mit Luft-Luft- oder Antischiffswaffen einsetzen. Den größten Effekt hätte es natürlich, wenn man die F-35 die japanische Flotte versenken lassen würde. Das würde aber Pearl Harbor wenig helfen, wenn die erste Welle bereits in der Luft ist. Bestücken wir die F-35 daher mit 10 Luft-Luft-Raketen. Zur Auswahl stehen uns unter anderem AIM-9X Sidewinder-Raketen, AIM-120 MRAMs und AIM-132 SRAMs. Jede dieser Raketen ist absolut in der Lage, mindestens ein japanisches Flugzeug zu zerstören, ohne dass diese in der Lage sind, sich dagegen zu wehren. Sie würden nicht mal erkennen, dass sie angegriffen werden. Die anderen Japaner im Verband würden technische Probleme oder detonierende Bomben oder Torpedosprengköpfe vermuten. Diese 10 Luft-Luft-Raketen vernichten also 10 japanische Angreifer. Anschließend kann die F-35 mit ihrer 25 mm Kanone in den Nahkampf eingreifen. Hier wird sie eventuell nochmal 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Angreifer vernichten, ohne selbst getroffen zu werden. Wenn sie mit an die 1000 km/h durch die japanischen Formationen stürzt, werden die Japaner sich fühlen, als würden sie in der Luft stehen. Aufgrund des geringen Munitionsbestandes an Bord und der hohen Feuergeschwindigkeit kann die F-35 nicht mal 4 Sekunden Dauerfeuer abgeben. Nach maximal 14 Abschüssen ist sie also unbewaffnet. Sie kann eventuell noch durch die Japaner durchkurven und sie erschrecken, aber das Risiko eines zufälligen MG-Treffers oder einer Kollision würde steigen, weswegen ein vernünftiger Pilot das auf Dauer kaum machen würde. Die Japaner hätten also 14 ihrer 353 Flugzeuge verloren. Die Spitze der ersten Welle wäre nervös und unkoordiniert, was den Angriffsschwung mindern würde. Würden die Japaner panisch umkehren? Absolut nicht. Die gleichen Piloten stiegen 3 Jahre später in schlechte Flugzeuge und stürzten sich, ohne zu zögern, als Kamikaze-Flieger auf amerikanische Schiffe. Ihre Kameraden am Boden ergaben sich praktisch nie und führten auch selbstmörderische Angriffe ohne Hoffnung auf Erfolg aus. Samurai-Tradition und Bushido-Kodex waren für diese Soldaten von höchster Bedeutung. Von diesem Gegner darf man nicht erwarten, dass unerwartete Ereignisse und Verluste ihn von seinem Ziel ablenken. In diesem F-35-Szenario sind die japanischen Verluste also höher und ihr erster Angriffsschwung etwas schwächer. Eventuell kann daher vielleicht ein Schlachtschiff der Amerikaner mehr gerettet werden. Die zweite japanische Welle greift eventuell etwas vorsichtiger an, dürfte aber ähnliche Ergebnisse erzielen. Ist dadurch die Geschichte verändert worden? Nur oberflächlich, nicht entscheidend. Pearl Harbor wird trotzdem eine große traumatische Niederlage für die USA. Was passiert nun auf Hickam, nachdem die F-35 gelandet ist? Die F-35 ist leer geflogen und leer geschossen. Wenn wir das Ganze, wir wissen nicht, wer du bist, wir trauen dir nicht und wir glauben deine Story nicht Drama weglassen, kommt die US Army Air Force zu folgendem Ergebnis nach einer Analyse der F-35. Erstens, sie kann sie nicht auftanken. Die F-35 fliegt mit Kerosin vom Typ JP-8 bzw. F-34. In Hickam gibt es aber kein Kerosin, nur Hochoktan-Flugbenzin. Wenn man das in die F-35 tankt, dürfte das Triebwerk sich nach kürzester Zeit verabschieden. Zweitens, sie kann die F-35 nicht warten. Die F-35 ist ein großes Stück Elektronik und Software. Die Elektronik geht weit über das hinaus, was man 1941 versteht. Wer statt Vakuumröhren Platinen und Chips sieht, ist bereits überfordert. Und das Konzept von Software ist quasi unbekannt. Wenn die F-35 aufgrund eines Wartungsproblems den Triebwerksstart verweigert und niemand ein 2026er Diagnosegerät hat, bleibt die F-35 am Boden und ist nur noch ein großer Briefbeschwerer. Drittens, sie kann die F-35 nicht bewaffnen. Bomben und Raketen werden via elektronischer Signale nicht mechanisch abgefeuert. Selbst die 25mm Bordmunition wird elektronisch gezündet. Außerdem gibt es 1941 keine 25mm Kanonen im US-Bestand. Kurzum, die US-Streitkräfte können mit der F-35 nichts anfangen. Sie müsste per Schiff in die USA überführt und dort analysiert werden. Was könnte man dort machen bzw. lernen? Kerosin an sich und Jettriebwerke sind nichts Unbekanntes. Die USA sind damals kurz davor, mit der P-59 ihren ersten eigenen Jet zu betreiben und die Briten haben mit der Gloster E-2839 bereits einen Jet. Man könnte daher vermutlich innerhalb kürzester Zeit einen minderwertigen Kerosintreibstoff synthetisieren, mit dem man die F-35 wenigstens mit halber Leistung für eine Weile fliegen könnte. Allerdings dürfte die Lebensdauer des Triebwerks dramatisch sinken. Ein weiterer Faktor sind Schmierstoffe und weitere Öle, die benötigt werden. Öle, mit denen man 1941 Kolbenmotoren behandelt, kann man nicht so ohne weiteres für Turbinen des 21. Jahrhunderts verwenden. Hier gilt zwar auch der Leitsatz, irgendein Öl ist besser als gar keins, aber der Mangel an passenden Ölen und Schmierstoffen würde die Lebensdauer des Flugzeugs weiter drastisch reduzieren. Es wäre gewieften Technikern bestimmt möglich, eigene mechanische Vorrichtungen und Auslösemechanismen zu installieren, um dem Flugzeug die Möglichkeit zu geben, Bomben zu tragen und abzuwerfen. Amerikanische Standardbomben, zum Beispiel 500 Pfund, dürften kein Problem sein. Die Munition für die Bordkanone wäre ein Problem. Entweder müssten die US-Techniker einen Zündsatz entwickeln, der auf die exakte Spannung der Kanone reagiert, oder man müsste die Kanone ausbauen und durch eine 20mm Kanone oder ein 12,7mm MG der US Army Air Force ersetzen. Das Hauptproblem aber wäre die Unfähigkeit, mit der Bordelektronik klarzukommen. Sobald die Software aufgrund von Fehlern oder Problemen den Dienst verweigert und den Triebwerksstart blockiert, ist es aus mit der Fliegerei. Man könnte in den USA also die F-35 halbwegs flug- und kampffähig machen, aber nur für sehr kurze Zeit und in sehr begrenzter Form. Das Risiko, die F-35 zu verlieren, wäre so hoch, dass niemand Einsätze befehlen würde. Man würde sie stattdessen als Forschungsobjekt behandeln. Und was könnte man lernen? Das werde ich zusammengefasst mit der F-18 besprechen, da es dort erstaunlich viele Überlappungen gibt. Beenden wir damit das F-35-Szenario und schicken wir stattdessen eine F-18 der 1990er in die Schlacht. Wenn meine Informationen stimmen, kann eine F-18 9 Waffensysteme aufnehmen und besitzt eine 20mm Kanone mit deutlich mehr Munition als die F-35. Mit Raketen kann sie also 9 Japaner abschießen und danach nochmal 5 weitere mit der Bordkanone. Sie kommt also auf 14 Abschüsse. Damit erreicht sie im Luftkampf einen ähnlichen Erfolg wie die F-35. Der Angriff auf Pearl Harbor verläuft daher ähnlich. Ein Erfolg für die Japaner, ein Trauma für die USA, aber vielleicht etwas geringere Verluste für die USA. Am Boden können die Techniker in Hickam etwas mehr mit der F-18 anfangen. Auch hier können sie die Maschine nicht einfach auftanken. Allerdings könnten sie ihre eigenen 500-Pfund-Bomben an die Pylonen der F-18 hängen und mit Hilfe des Notabwurfmodus die bordeigenen Auslöser verwenden. Zwar wird 1941 schon 20mm Munition produziert, allerdings passt diese nicht direkt in die Kanone der F-18. Es wäre aber ohne größere Probleme möglich, Munition für diese Kanone zu produzieren. Die Elektronik stellt aber auch hier ein Problem dar. Die F-18 ist zwar nicht so technologisch aufgeladen wie die F-35, aber ohne die passenden Wartungsgeräte bleibt auch die F-18 am Boden. Hickam würde also auch die F-18 in die USA zur Analyse schicken. Das Triebwerk der F-18 würde mit dem 1941er Gemisch wesentlich besser umgehen als das F-35-Triebwerk. Auch hier wäre die Leistung deutlich vermindert, aber die Lebensdauer des Triebwerks würde nicht so dramatisch sinken. Das Problem mit Schmierstoffen und Ölen würde die F-18 allerdings genauso wie die F-35 betreffen. Was würde man aus F-35 oder F-18 lernen? Man würde aerodynamische und metallurgische Erkenntnisse gewinnen. Die Elektronik und die Bordcomputer würden 1941 jedoch weit überfordern. Ein Nachbau wäre absolut unmöglich und erst Jahrzehnte später wäre man in der Lage, die F-35 bzw. F-18 vollständig zu verstehen. Der größte Nutzen wäre, neben der Aerodynamik, die Erkenntnis, dass Elektronik und Jet-Technologie die Zukunft sind. Wo andere Nationen noch zweifelnd vorsichtig vorgehen, zum Beispiel Großbritannien mit der Meteor und Deutschland mit der Me-262, könnten die USA selbstbewusst ihre eigenen Jets forcieren, da sie wüssten, dass dies die Zukunft ist und keine Sackgassentechnologie. Von der F-35 könnte man zudem das Stealth-Konzept und Kohlefaserverbundwerkstoffe lernen und damit den Beginn dieser Technologien um Jahrzehnte vorziehen. Wenden wir uns nun dem F-4-Phantom-Szenario zu. Die F-4E hat wie die F-18 neun Waffenträgerpylonen und könnte daher mit einem Mix aus AIM-9 Sidewinders und AIM-7 Sparrows ebenfalls 9 Japaner abschießen. Mit der Bordkanone könnte sie dann ebenfalls 5 Japaner abschießen und würde auch auf 14 Kills kommen. Der Angriff auf Pearl Harbor läuft also genauso ab wie beim F-35 und F-18-Szenario. Die F-4 ist noch wesentlich analoger und mechanischer als die F-18, weswegen die Hickam Air Force Base mit ihr mehr anfangen könnte. Zwar fehlt auch hier der passende Treibstoff, aber die Techniker würden die Hydraulik der F-4 ebenso verstehen wie die Bordkanone und die Waffenauslösung. Bezüglich Bewaffnung gilt das gleiche wie bei der F-18. In den USA würde man recht schnell merken, dass das J-79-Triebwerk der F-4 überraschend gut mit 1941er Kerosin fliegt, wenn auch mit geringerer Leistung. Das Öl- und Schmierstoffproblem wäre nicht mehr ganz so dramatisch wie bei der F-35, aber trotzdem noch vorhanden. Irgendwann könnte man die Elektronik der F-4 nicht mehr in Betrieb halten. Aber hier haben wir ein Flugzeug, das auch ohne Elektronik noch fliegen und kämpfen kann. Die F-4 wäre also überraschend einsatzfähig und könnte für Spezialmissionen, wo ein einzelnes Flugzeug den Unterschied machen kann, bereitgehalten werden. Was das Reverse Engineering angeht, werde ich die F-4 mit der F-104 zusammenfassen. Kommen wir daher direkt zur F-104. Der Starfighter kann maximal 7 Waffen tragen und könnte mit 7 Sidewinders 7 Japaner abschießen. Anschließend wären Boom- and Zoom-Attacken mit Hilfe der 20mm Kanone möglich. Genau wie die F-35, die F-18 und die F-4 ist die F-104 überschallschnell und würde die Japaner in der Luft stehen lassen. Ihre Manövrierfähigkeit ist jedoch sehr begrenzt, weswegen sie weniger durch die Japaner durchkurven und mehr wie eine Rakete durch sie hindurch donnern würde. Nach 12 Abschüssen wäre sie jedoch leer und müsste zurück nach Hawaii. Der japanische Angriff erfolgt analog den bisherigen Szenarien. Die F-104 ist im Vergleich zur F-4 noch weniger elektronisch und noch mechanischer. Sie ist allerdings kein richtiges Mehrzweckflugzeug, sondern ein reiner Abfangjäger. Ihre Geschwindigkeit würde beeindrucken. In Hickam könnte man sie mit Bomben ausstatten, aber nicht betanken. Bezüglich der Bordkanone gilt das gleiche wie bei der F-18 und der F-4. In den USA könnte man, wie für die F-4, ein brauchbares Kerosingemisch herstellen, denn die F-104 benutzt eine ältere Variante des gleichen J-79-Triebwerks. Allerdings könnte die F-104 nur von sehr langen Startbahnen aus starten. Das Öl- und Schmierstoffproblem wäre in etwa so wie bei der F-4 Phantom. Jetzt also zum Reverse Engineering. Die F-104 und die F-4 sind Überschalljäger und haben daher viel Titan verbaut. Die US-Industrie wäre zunächst überfordert, derartig viel Titan zu produzieren. Andererseits wäre das auch nicht direkt nötig, da sie nicht in der Lage wäre, das J-79-Triebwerk mit dem passenden Treibstoff sofort zu kopieren. Das würde mehrere Jahre brauchen. Mittelfristig müsste die Titanindustrie aber einen Schub erhalten. Außerdem würden die Radarsysteme beider Flugzeuge die Techniker überfordern. Auch wenn sie prinzipiell diese Technik verstehen würden, wäre die Komplexität und die Miniaturisierung jenseits dessen, was sie kennen. Zusammenfassend kann man sagen, sowohl das Triebwerk als auch die Bordelektronik wären gerade so am Rande dessen, was man 1941 prinzipiell versteht, aber es würde viele Jahre dauern, diese Technologie zu kopieren. Es wäre aber möglich, innerhalb kürzerer Zeit vereinfachte Varianten zu entwickeln. Außerdem würde man wertvolle aerodynamische Informationen gewinnen sowie eine einzuschlagende Richtung erhalten. Schließen wir ab mit der F-86. Sie ist das älteste, aber gleichzeitig auch das mit 1941 kompatibelste Flugzeug in dieser Liste. Als einziges ist es nicht überschallfähig und besitzt keine Luft-Luft-Raketen. Auch wenn spätere Versionen am Ende die ersten AEM-9 Sidewinders trugen. Ursprünglich war sie aber mit 6 12,7mm MGs beziehungsweise später mit 6 20mm Kanonen ausgestattet. Sie verwendet keinerlei Bordcomputer und ein simples, robustes J-47-Triebwerk. Die Sabre wäre das einzige Flugzeug in unserem Planspiel, das keine Abstandswaffen abfeuern kann und am verwundbarsten wäre, da es nahe an die Japaner heran muss, um sie abzuschießen. Ihre Flugleistungen sind zwar dramatisch besser als die der A6M-Zeros, aber die Japaner sind nicht mehr derartig deklassiert wie gegen die Überschalljets. Die Sabre könnte mit Boom-and-Zoom-Attacken die Japaner attackieren und vermutlich 5 bis 10 Japaner abschießen, könnte aber auch selbst getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass sie unversehrt nach Hawaii zurückkehren würde. Der japanische Angriff wäre gestört, würde aber ebenfalls stattfinden, mit dem bereits mehrfach besprochenen Ergebnis. In Hickam könnte man auch die Sabre nicht auftanken, aber ansonsten wäre fast alles schon dort möglich. Munition für die Bordwaffen, möglicherweise Bomben oder ungelenkte Raketen oder einfache Reparaturen wären möglich. In den USA könnte man in kürzester Zeit einen vollständig kompatiblen Treibstoff entwickeln. Das Öl- und Schmierstoffproblem wäre bei weitem nicht so groß wie bei den anderen Flugzeugmodellen. Verschleiß- und Wartungsbedarf wären höher, aber der Dauerbetrieb wäre möglich. Außerdem würden die US-Techniker sehr schnell dieses Flugzeug, das seine Wurzeln in den späten 1940ern hat, verstehen und vermutlich innerhalb von 12 bis 18 Monaten nachbauen. 1943 würden dann F-86 Sabres in Großserie bei den US-Luftstreitkräften eingeführt werden. Dies würde den Luftkrieg dramatisch zugunsten der US-Luftstreitkräfte verändern. Die USA würden quasi über Nacht fast ein Jahrzehnt in der Aerodynamik und Jettechnologie nach vorne springen. Wobei man diese Aerodynamik erst in der Theorie vollständig verstehen müsste. Probleme könnten Komponenten bei der Triebwerkstechnologie, zum Beispiel temperaturresistente Turbinenschaufeln, verursachen.
Ein paar abschließende Worte.
Fassen wir zusammen. Erstens, im direkten Luftkampf wären alle diese Flugzeuge den Japanern weit überlegen. Allein die F-86 würde aufgrund fehlender Abstandswaffen ein höheres Risiko eingehen, könnte aber mit Boom-and-Zoom-Taktiken und Angriffen mit hoher Geschwindigkeit mit moderatem Risiko erfolgreich sein. Ein einzelnes Flugzeug würde jedoch den Verlauf der Schlacht von Pearl Harbor nicht verändern. 2. Je moderner das Flugzeug, umso weniger könnten die Techniker in Hickam mit ihm anfangen. 3. Interessant ist, dass die Analyse sofortiger Nutzen gegenüber langfristigem Nutzen eine gegenläufige Tendenz zeigt. Der sofortige Nutzen der F-86 wäre am höchsten, allerdings würde ihr langfristiger Nutzen in den 1950ern auslaufen. Der sofortige Nutzen der F-35 dagegen wäre fast null, der langfristige Nutzen dafür jahrzehntelang spürbar. Ein Nachbau der Komponenten wäre zwar nicht möglich, aber jahrzehntelang könnte man vereinfachte Varianten der F-35-Komponenten nachbauen und perfektionieren. 4. Lernen könnten die USA von allen Flugzeugen. Der größte Effekt wäre, dass sie auf einen Schlag wüssten, in welche Richtung sich die militärische Luftfahrt entwickelt und welche Systeme in den folgenden Jahrzehnten wie aussehen müssen. Sackgassentechnologien könnte man überspringen und stattdessen zielgerichtet arbeiten. Die USA wären auf Jahrzehnte für andere Nationen uneinholbar. Lasst mich wissen, was ihr von diesem Format haltet und ob ich das bei Gelegenheit wiederholen soll. Gerne dürft ihr Szenarien vorschlagen.
Vielen Dank! Hier war History Lost in Time.